Ihr Lieben, wir befinden uns in unserer dreiteiligen Predigtreihe zum Thema Scham und Würde. Und wir sind dabei inspiriert von einem sehr geschätzten Kollegen aus der Viva-Kirche Schweiz, der dazu richtig gut gearbeitet hat. Und letzten Sonntag ist Markus eingestiegen und ist der Frage nachgegangen, einer spannenden Frage, wie Gott meine Würde wiederherstellt. Als Folge des Sündenfalls wird der Mensch nämlich nicht nur schuldig, sondern er erlebt auch dieses Gefühl der Scham. Etliche von euch haben die erste Predigt schon mitbekommen und wissen, dass es kein einfaches Thema ist. Und wenn ihr jetzt gerade reinkommt zu diesem Thema, ich kann euch sagen, das Thema hat wirklich Wucht, das Thema hat Tiefe, das Thema betrifft uns auch alle. Scham, würde ich sagen, ist einer der wuchtigsten Gefühle. Wenn du über dieses Gefühl nachdenkst, weiß ich nicht, mit was du das assoziierst. Ich würde sagen, es ist so, als steht der Kopf in Flammen. Ich möchte weglaufen. Ich kann es aber nicht. Es zieht mich nach unten. Und das Körpergefühl, welches Leute dann oft versuchen auszudrücken, ist so sprichwörtlich, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ich möchte im Boden versinken. Ich möchte einfach jetzt gerade mal eben nicht mehr da sein. Piu, lass mich hier weg. Vielleicht könnt ihr ein Stückchen schon mal mitgehen innerlich und sagen, ja, so ähnlich könnte sich das vielleicht in Worte fassen lassen. Es gibt eine wichtige Unterscheidung zwischen Schuld und Scham. Was verstehen wir unter Schuld? Also wenn wir einfach mal so rein allgemein überlegen, Schuld ist ein Verstoß gegen sittliche, gegen ethische, moralische oder auch gesetzliche Normen. Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn man über den Ausgleich nachdenkt, wie kann Ausgleich von Schuld erreicht werden, dann sagt man vielleicht durch Wiedergutmachung oder durch Buße oder durch Vergeltung, sagen manche, es muss gerecht werden. Oder durch Vergebung. Das Gegenteil von Schuld ist Gerechtigkeit. Und was genau verstehen wir denn unter Scham, unter Schande, unter Beschämung? Scham ist im Kern eigentlich die Angst vor Ablehnung. Scham gibt das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht in die Gruppennorm zu passen. Da sagt man nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern viel schlimmer, ich bin der Fehler. Man assoziiert sich damit, man personalisiert das sich. Ich bin der Fehler. Schamgefühle gehören zu den unangenehmsten, zu den stärksten, zu den intimsten menschlichen Regungen. Wer sich schämt, der ist im Kern getroffen. Es ist nicht mal eben nur so ein Gedanke. Es geht viel tiefer. Und das Gegenteil von Scham ist Ehre, ist Würde, ist Dazugehörigkeit. Und wir arbeiten in dieser Reihe mit einem Schaubild. Und ihr habt das letzten Sonntag schon gesehen. Ich bringe euch das mal an dieser Stelle im Allgemeinen nochmal. Schuld und das Gegenteil, es wäre schön, wenn es zu Gerechtigkeit führt und Scham zur Würde, zur Ehre. Und bei dem Thema Schuld ist es ja so, dass die meisten Christen doch wissen, wie sie damit umgehen sollen, beziehungsweise wohin mit ihrer Schuld. Ich hoffe, das ist bei vielen hier einfach gesetzt. Wenn ich schuldig geworden bin, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Weil wir haben einen Gott, der uns so gerne vergibt. Nur, wir müssen auch kommen. Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Um uns vergeben zu können, diese Möglichkeit der Vergebung hat er geschaffen. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Wir dürfen, und so heißt es so stark auch in diesem Vers, in 1. Johannes 1, Vers 9, wir dürfen unsere Sünden bekennen. Und wenn wir das tun, und das ist nur unser Part, dann ist er, Jesus, treu und er ist gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er gibt uns Vergebung und er befreit uns von Unrecht. Das ist natürlich extrem stark. Und in der Grafik einfach, das ist klar, Jesus stirbt am Kreuz, er vergibt. Und wir dürfen unsere Sünden bekennen und wir dürfen um Vergebung bitten. Und es ist klar, dass er es tut. Er wägt es nicht ab, sondern für ihn ist es gesetzt. Doch nun kommen wir zu einem ganz wesentlichen nächsten Schritt. Es gibt nämlich Menschen, denen ist vergeben. Aber die schämen sich dennoch so sehr, dass sie sich aus lauter Scham zurückziehen. Wenn uns nur vergeben ist, aber wir nicht in Würde, wir nicht mit Würde leben, dann ist da ein großes Dilemma. Und mit unserer Scham verknüpft sich ja oft eine Angst. Dürfen wir uns überhaupt zeigen? Dürfen wir gesehen werden? Was ist wenn? Und auch vor Gott werden wir dann nicht nur noch mehr beschämt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen natürlich zunächst einmal, wo entsteht denn Scham? Da müssen wir schon zu Adam und Eva gucken, weit zurück. Da entsteht die Scham. In der Hoffnung zu sein wie Gott, beißen sie in diese Frucht der Erkenntnis. Aber ihre erste Erkenntnis ist eben nicht, dass sie dadurch so ganz grandios sind und allwissend, sondern dass sie auf einmal entblößt sind. Nackt. Das ist das, was sie erkennen. Und ihre Scham ist nicht etwa irgendwie sexuelle Prüderie, sondern sie werden ihrer nackten menschlichen Existenz gewahr. Sie fühlen sich umfassend entblößt. Und was wollen sie dann sofort machen? Sich verstecken. Es verbergen. Weg von hier. Und der Umgang mit Scham kann ja ganz unterschiedlich sein. Der Mensch ist sehr erfinderisch darin, Strategien zu entwickeln, wie dieses Beschämende zugedeckt werden kann. Dieser unerträgliche Schmerz, der damit zusammenhängt. Und dann gibt es unterschiedliche Masken. Es gibt zum Beispiel die Maske der Minderwertigkeit. Kann man sich gut aufsetzen. Hoffnung und Annahme durch Mitleid. Ich bin ja nichts wert, ich bin ja nichts wert. Oder auf der anderen Seite, andere Extrem, Grandiosität. Ich bin eigentlich perfekt. Und dann trägt man nur noch dicker auf. Ich mache nichts falsch, auf keinen Fall. Mir passieren keine Fehler. Ich bin doch der Größte. Und wir sind bereit, einen ganz hohen Preis zu zahlen. Nur um diesem Wunsch der Anerkennung, der Sehnsucht, dass unsere Schuld zugedeckt ist und keine Scham sichtbar. Und wenn dies nicht möglich ist, dann bleibt oft nur die Flucht. Dann fliehen Menschen, sie fliehen aus Beziehungen, sie fliehen hier und da, manchmal sogar aus dem Leben. Sie können es nicht mehr ertragen. Und manche fliehen in unterschiedliche Süchte. Wie auch immer, es gibt unterschiedliche Strategien, Scham zuzudecken, es nicht sichtbar werden zu lassen. Es gibt ja auch eine gesunde Scham. Die ist ganz wichtig, die hilft uns, uns weiterzuentwickeln, nach außen hin auch Grenzen zu setzen, unsere Intimsphäre zu schützen. Sie reguliert auch, wie viel wollen wir in angemessener Weise weitergeben, uns verhalten. Das ist total wertvoll. Deswegen wird Scham auch als sozialer Klebstoff bezeichnet. Also es ist nötig, jedes Lernen, jede Selbsterkenntnis hat potenziell eine Verbindung mit Schamgefühlen. Wir wollen ja aus Fehlern lernen, wir wollen nicht immer wieder in dasselbe rein, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Aber es gibt eben auch die andere Seite der Scham. Und manchmal sagt man ja auch in der Gesellschaft, wenn jemand einfach echt ein Fauxpas sich leistet, so richtig kräftig daneben haut und sich dessen nicht bewusst ist, dann sagt der Volksmund doch schnell, der sollte sich mal überschämen, oder? Und warum sagt man das? Nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht so tun, als ob, und jetzt hier King Louis sein. Aber man riecht das doch an jeder Ecke. Das ist nicht stimmig. Das passt nicht. Was aber sehr schlimm ist, ist, wenn es eine öffentliche Beschämung gibt. Und wenn es ein öffentliches Schauspiel wird, dann kann man eigentlich fast einpacken. Manche, die schon von der älteren Generation sind, die können sich daran erinnern, dass es zu einer Erziehungsmethode früher gehörte, dass man sagte, auch in einer Gruppe, geh in die Ecke und schäm dich. Ne, kennen manche, ja. Das ist ja grauenhaft. Was soll das denn? Hier alle, guckt mal, da steht jemand in der Ecke und schämt sich. Schön öffentlich machen. Öffentliche Beschämung, wie schlimm ist das denn? Weil wenn wir Scham einmal verinnerlicht haben, dann kann es eine Menge bewirken in uns Menschen. Und das wussten die Leute schon vor langer Zeit. Ich habe mal nachgeschaut im Mittelalter, wenn da jemand was ausgefressen hatte. Vielleicht kennt ihr noch den Schandpfahl. Da wurde jemand angebunden und ausgelacht. Der wurde öffentlich an den Schandpfahl gebunden und ausgelacht. Oder wenn jemand über andere Lügen erzählt hat, am Marktbrunnen, dann musste er zur Strafe einen schweren Stein durch die Stadt schleppen. Alle haben gesehen, da ist er. Und ich habe gelesen, dass die Richter in den USA sich das gerade zu eigen machen, diese Abschreckung öffentlich, dass sie Diebe gar nicht mehr einfach nur ins Gefängnis stecken wollen, sondern dass sie die dazu verdonnern, mit einem Schild durch die Straßen zu laufen: Ich habe geklaut. Da ist er, der hat geklaut. Da. Und alle zeigen mit dem Finger. Öffentliche Bloßstellung. Schamgefühle, die sind ja nicht nur uralt, sondern sie gibt es auch überall. Nur andere Länder, andere Sitten, es ist ja unterschiedlich so. Ich meine, was ist uns Deutschen peinlich und wofür schämen wir uns? Da gibt es schon so Banalitäten, ne? Wenn irgendwie das Preisschild auf dem Geschenk draufgelassen wurde, dann schämen manche sich. So, in China schämen sie sich für öffentliches Naseputzen. So, und wohin du auch gehst, da kannst du sagen, oh mein Gott, ich kann mich hier nur blamieren. Wo es ein bisschen härter zur Sache geht, im heutigen Japan gibt es Tausende von Männern, die gehen morgens aus dem Haus mit ihrer Arbeitstasche, verabschieden sich, verbringen den Tag im Park und kommen abends wieder nach Hause, Feierabend. Sie hatten ihre Arbeit verloren, aber darüber kann man ja nicht sprechen. Das ist zu beschämend. Das ist unerträglich. Wie stehe ich vor meiner Familie da? Und ihr merkt, was Scham macht, was für eine Wucht Scham hat. Und wenn Scham wegen Schuld ins Leben kommt, möchte ich nochmal betonen, es ist nicht immer nur meine Schuld. Es kann durchaus auch die Schuld von anderen Menschen sein. Es gibt statistisch so viele, dass auch in diesem Raum Menschen sitzen, die in irgendeiner Form Missbrauch erlebt haben. Bis hin zur Vergewaltigung. Euch trifft keine Schuld. Euch trifft keine Schuld. Aber ihr müsst mit der Scham umgehen. Da gibt es keine Abkürzung. Es gibt genügend Leute, denen so etwas angetan worden ist und die schämen sich bis dort hinaus und trauen sich nicht, ihren Platz einzunehmen im Leben und in der Gemeinschaft. Grauenhaft. Ihr müsst zur Würde zurückkommen, sonst wird die Scham uns zerstören. Und vielleicht hast du bislang Schammasken aufgesetzt, um damit irgendwie umzugehen. Und ich ermutige dich, auch in dieser Predigtreihe, lass es dabei nicht bleiben, sondern komm hinein in dieses Heil, in dieses Freiwerden, das Gott für dich bereitet hat. Wie kommt es denn zu einer Verwandlung von Scham zur Würde? Also bei Schuld braucht es zwei Parteien, das haben wir gesagt. Jesus stirbt am Kreuz und er bereitet Vergebung vor. Und die Person, die schuldig geworden ist, die bekennt die Schuld und nimmt Vergebung in Anspruch. Soweit. Und bei der Verwandlung von Scham in Würde, wie viele Parteien braucht es da? Da braucht es drei. Da braucht es zum einen Jesus, da braucht es den Einzelnen oder den Sünder, je nachdem. Und es braucht, und das ist ganz wichtig, die Gemeinschaft, die Gemeinde an dieser Stelle. Wisst ihr, Jesus ist ja für uns einen Weg gegangen, dass er Schuld und Scham auf sich genommen hat und zu beidem geworden ist. Er hat beides überwunden. Das müssen wir wissen, dass Jesus nicht nur für Schuld und Vergebung zuständig ist. Der Hebräerbrief ist da so stark. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande, die Scham gering achtete, sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wisst ihr, häufig, wenn wir Bilder von Jesus am Kreuz sehen, es gibt ja die leeren Kreuze und die Kreuze, die Kruzifixe, wo Jesus noch hängt, dann hängt er meistens mit so einem Lendenschurz, ne? Das war aber früher absolut nicht der Fall. Die waren nackt am Kreuz. Die waren vollkommen entblößt, vollkommen beschämt. Jesus hat diese Scham auf sich genommen. Warum? Um uns zur Würde zu bringen. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er ist zur Schuld selber geworden. Zur Sünde. Warum? Um uns davon zu befreien. Das ist Dynamit, ihr Lieben. Das ist der Hammer. Wir lesen das nochmal etwas ausführlicher im Jesaja. Also das könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen. Das ist unglaublich, wie Jesus beschämt wurde. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist tiefste Scham. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, das ist ein mega Tauschhandel. Das ist Evangelium. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Jesus hat sich hingegeben, auf das wir leben können. Entscheidend ist, was zum Zeitpunkt dieser Hinwendung zu Jesus, also unserer Bekehrung, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, was da geschieht. Wir haben das vorhin gesungen. Wir bekommen eine neue Identität. No longer slaves of fear. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern I am a child of God. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann bekommen wir eine neue Identität und damit eine wahnsinnige Würde. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen. Kinder Gottes, Erben Gottes, Bürger des Himmels, heilig und gerecht, Geliebte Gottes. Und um zu verdeutlichen, wie es von dieser, zu dieser Wiederherstellung von Würde kommt, welche Aufgaben diese drei Parteien haben, Jesus, der Einzelne, der Sünder und die Gemeinde, möchte ich mit euch ein Gleichnis angucken, das wir viele von uns schon kennen. Viele von uns können das aus dem FF. Das ist Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich möchte das heute mit euch aus einer besonderen Perspektive anschauen. Aus einer Perspektive, aus der ich es bislang so noch nicht angeschaut habe, obwohl ich über das Gleichnis sehr gerne predige und schon oft getan habe. Diese Verwandlung von Scham zu Würde. Jesus berichtet von einem reichen Mann, der viele Tagelöhne hatte. Und er hatte zwei Söhne. Ein Mann, der zwei Söhne hat, das macht ihn zum Vater. Also ist ein Vater mit zwei Söhnen, einem Älteren und einem Jüngeren. Der jüngere Sohn, der möchte sich dann eines Tages abkapseln, seinen eigenen Weg gehen. Und dazu fragt er seinen Vater, ob er ihm vorzeitig sein Erbe austeilen kann. Ihr wisst, Erbe bekommt man normalerweise im Todesfall. In anderen Worten sagt er zu ihm, sage ich jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, Alter, du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Ich will nicht mehr mit dir. Rück raus die Kohle und ich mache mich vom Acker. Das ist dreist und frech und sonst was. Da kann man sagen, ey, was ist denn hier los? Der muss erst mal die Flusen aus dem Kopf kriegen und dann wird's wieder. Eigentlich hätte man sagen sollen, den hätte man zu seinem Glück zwingen sollen, oder? Aber das hat der Vater nicht gemacht. Viele kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Er hat ihm das Erbe ausgezahlt. Freiheit gegeben. Die freie Entscheidung. Und dann machte er sich aus dem Staub. Er ging in die Fremde. Und wie lebte er da? In Saus und Braus. Und wenn man dicke Taschen hat, Taschen voll Geld, hat man viele Freunde. Klar, Lokalrunde geht auf mich und dies und jenes, was willst du hier? Dann ist man angesagt. So lange, bis man nicht mehr dicke Taschen hat. Und dann kann man auch nicht mehr auf dicke Hose machen. Dann sieht das ziemlich schlecht aus. Dann sieht man ziemlich schlank aus und abgemagert. Und letztendlich, genau das war der Punkt, er verprasste seine Kohle, bis er nichts mehr hatte, mit einem sehr, sehr unschönen Lebensstil. Und dann plötzlich war alles weg. Dann war Geld weg, dann waren Freunde weg, dann war Hungersnot im Land und dann diese Kombi. Da fand er keine Arbeit mehr. Im Sinne von, jetzt sorge ich mal ein bisschen für mich selber. Nein, noch nicht mal Arbeit. Er war arbeitslos. Denken wir mal an die Japaner, die arbeitslos sind und so tun, als hätten sie Arbeit. Wie beschämend. Noch nicht mal mehr Arbeit. Nichts hatte er vorzuweisen. Und irgendwann, in der größten Not und Verzweiflung, landete er bei den Schweinen. Und wenn man weiß, was die Schweine für Juden bedeuten, es ging nicht tiefer zu fallen. Bei den unreinen Tieren. Und noch nicht mal das Fressen, die Schoten, die die Schweine bekamen, davon durfte er nehmen. Nichts. Man kann sagen, das war der tiefste Tiefpunkt seiner Scham. Da saß er, bei den Schweinen hatte er nichts, völlig verlassen und versagt. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Es steht im Gleichnis, da erinnerte er sich. Er erinnerte sich, er hat doch einen Vater. Und bei dem haben es selbst die Tagelöhner viel besser. Er kam zur Einsicht und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und dann kam ein langer Weg zurück. Ein langer Weg. Er hat sich aufgemacht und damals zu Fuß. Das gab nicht irgendwie so einen E-Roller, wo er immer schnell... Er ist zu Fuß gegangen, abgemagert, zutiefst beschämt und hat sich eine Rede zurechtgelegt. Ich habe gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dein Kind kann ich ja definitiv nicht mehr sein. Ihr Lieben, ist das schlimm oder was? Es ist so beschämt. Und wenn Scham da ist, wenn die Würde verloren ist, dann empfinden Menschen sich als zweitklassig. Ich bin nur noch zweitklassig. Und darf ich mal sagen, ich glaube, manche, auch hier oder an den Bildschirmen, fühlen sich als zweitklassig. Aufgrund von Scham. Deshalb kommt ihr vielleicht gar nicht mehr in die Gemeinde. Oder du bist jemand, der es gerade noch geschafft hat zu kommen, aber wenn du gefragt wärst, ob du vielleicht in einen Hauskreis oder zur Jugend kommen möchtest, dazu zu gehören, oder ob du in eine Mitarbeit gerne hineinkommen möchtest, deine Gaben einzubringen, dann hast du natürlich keine Zeit. Was nicht der wahre Grund ist. In Wirklichkeit hält dich vielleicht die Scham ab. Der Sohn kannte das. Im Gleichnis, und jetzt wird es ganz wichtig für uns, der Vater, als er aber noch fern war, das müssen wir eigentlich auswendig kennen hier, da sah ihn sein Vater. Warum sah er ihn eigentlich? Also darüber könnte man eine eigene Predigt machen. Er sah ihn natürlich, weil er jeden Tag auf ihn gewartet hatte. Jeden Tag ist er gegangen und hat Ausschau gehalten. Kommt er zurück? Kommt er zurück? Er hat ihn doch nicht aufgegeben. Er wurde zwar für tot erklärt, aber er hat ihn doch nie aufgegeben. Er hat geliebt, bedingungslos geliebt. Und er hat Ausschau gehalten. Er sah ihn und hatte Erbarmen. Er hatte Erbarmen. Er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Wir kennen diese Verse. Die sind Sprengstoff, ihr Lieben. Normalerweise hätte man das anders erwartet. Ah, da kommt er, der Bengel. Hätte ich ihm doch gleich sagen können. Nun warte ich mal hier so richtig schön hinter der Gardine. So, er sieht mich nicht und ich warte mal, bis er angekrochen kommt. Und dann sage ich ihm, das habe ich dir gleich sagen können. Und lese ihm erstmal die Leviten. Nichts, nichts, gar nichts, gar nichts davon, gar nichts. Er sah ihn und lief hin. Hacken hinterher. Er lief hin, er sprintete. Was damals auch ein Affront war, das taten damals die Patriarchen nicht. Dazu musstest du diesen Rock hochheben, das machtest du nicht, wenn du deine Waden entblößt hast. Das war hochpeinlich, hast du den Ruf verloren. War ihm alles egal. Er lief hin, fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Und das, obwohl er fast nicht mehr erkennbar war und nach Schwein stank bis dort hinaus. Und wenn du jemanden, der bei den Schweinen war, in den Arm schließt, weißt du, wie du riechst? Kannst du ja mal machen. Du riechst nach Schwein. Natürlich. Und ihr merkt, wie herrlich das hier ist. Der Vater hat überhaupt keine Berührungsängste. Am Punkt der tiefsten Scham. Keine Berührungsängste. Es wird nicht noch mehr beschämt. Kein öffentliches Schauspiel draus gemacht, ganz im Gegenteil. Und dann erst kommt die Rede des Sohnes. Der hat ja noch nicht mal ein Wort gesagt. Der hat doch noch nicht mal irgendwie alles richtig machen können jetzt. Gar nichts. Er kam nur. Er ist nur umgekehrt. Und jetzt kommt die Rede vom Sohn. Er bekennt die Sünde, benennt seine Scham. Und beides ist so wichtig. Es ist wichtig, dass wir beides auch tun. Sünde bekennen und Scham benennen. Es ist am besten, wenn wir es sehr konkret machen. Aber beides zu tun. Vor Gott und gerne auch vertraulich vor einer seelsorgerlichen Person. Da, wo wir gesündigt haben, bekennen. Da, wo wir beschämt sind, es benennen. Was macht der Vater dann? Er behandelt seine Scham. Darum kümmert er sich sofort, zuallererst. Es geht noch nicht mal um Vergebung. Ich würde ja damit rechnen, dass es erstmal um Vergebung geht. Es ist doch Schuld da und die gilt zu vergeben. Aber was er sofort macht, er behandelt seine Scham. Das duldet überhaupt kein Aufschieben. Er sagt, schnell, schnell, bringt her das beste Gewand heraus, zieht es ihm an. Tut ihn einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße. Schnell, kommt, bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es. Lasst es essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot, ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und ihr merkt, da ist keine Zeit zu verlieren. Weil das wäre ja beschämend. Nein. Und wenn wir in der Bibel von dieser Verwandlung von Scham zu Würde lesen, ist immer Freude dabei. Das finde ich herrlich. Und ich sage dir das, wenn du an diesem Punkt kämpfst, ich wünsche dir, dass du durchbrichst zu dieser Freude. Dass du es angehst und zu dieser Freude zurückkommst. Und hier kommt jetzt die dritte Partei ins Spiel, die Gemeinschaft der Gläubigen. Jetzt wird spannend für uns. Und man kann die Bedeutung dieses Punktes wirklich kaum überschätzen. Denn wenn die Gemeinschaft ihre Rolle nicht einnimmt, ihren Beitrag nicht leistet, dann bleibt die Scham im Leben vieler bestehen. Gemeinden sollen Orte sein, an denen beschämte Menschen wieder Würde empfangen und nicht ein Ort, an dem sie zusätzlich noch beschämt werden. Was ist denn der Beitrag von Gemeinde? Wir können das lernen am Verhalten des Vaters. Zuallererst das beste Gewand. Ey, das ist sofort klar. Das ist beschämend hier. Sofort das beste Gewand. Und zieht es ihm an. Darum muss er sich noch nicht einmal selber kümmern. Es wird ihm angezogen. Na, was machen Kleider mit uns? Wenn ich so in die Runde schaue, dann seht ihr gut aus. Ihr habt euch gekleidet. Und Kleider, die haben ja einen doppelten Effekt, kann man so sagen. Zum einen ist es gut, sie bekleiden uns, dass wir nicht nackt sind und nicht frieren. Zum anderen verstecken sie auch Sachen. Das ist okay. Kleider machen uns schöner. Ich bin froh, dass ihr Kleider anhabt. Und das ist so wichtig, dass wir sagen, hey, das Kleider, man sagt doch, Kleider machen Leute. Wenn wir Kleider anhaben, dann gehen wir anders daher. Und wenn wir Kleider anhaben, die uns passen, die schön sind, die wir gerne anhaben. In der Bibel ist zu lesen, dass Gott unsere Scham bekleidet an verschiedenen Stellen. Er deckt sie zu, übrigens auch bei Adam und Eva. Und hier mit einem Gewand der Verschwiegenheit. Kein großes Gerede drüber, sondern Wiederherstellung. Und es ist so wichtig, dass wir das auch lernen. Wenn dir jemand etwas Schamvolles anvertraut, decke es mit dem Kleid der Verschwiegenheit zu. Es ist nicht zum Weitergeben, noch nicht einmal als Gebetsanliegen getarnt. Bitte nicht. Es ist ganz wichtig zu wissen, es ist ein Unterschied zwischen Schuld, die muss ans Licht kommen, um vergeben zu werden, aber sie muss nicht in alle Öffentlichkeit. Das wäre ja grauenhaft, oder? Wenn alles, was in der Seelsorge benannt worden ist, in der Gemeinde bekannt wird, zum Gerede wird. Nein, die Dinge müssen am richtigen Platz gehalten werden. Gemeinde muss ein sicherer Ort sein. Es muss dieses Gewand der Verschwiegenheit geben. Und es geht hier nicht um Verheimlichung. Es geht nicht darum, ein Leben in der Dunkelheit zu fördern. Nein. Wir werden nächsten Sonntag darüber hören. Markus wird uns erzählen, auch diesen Unterschied zwischen Verheimlichung und Verschwiegenheit. Und natürlich hat es auch seine Grenzen. Wenn mir etwas anvertraut wird, wo ich merke, da ist Gefahr im Spiel oder es ist illegal oder kriminell, dann gehe ich damit nochmal anders um. Aber hier sprechen wir nicht von der Ausnahme, sondern von der Regel. Wir brauchen dieses Gewand der Verschwiegenheit, eine Sicherheit, eine Geborgenheit, ein Angenommensein. Und jetzt geht's los. Und dann tut er einen Ring an seine Hand. Ring am Finger ist ein Zeichen der Identität, war damals ein Zeichen der Erbberechtigung. Und der Vater zieht ihm sofort den Ring wieder an. Keine Probezeit. Nach dem Motto, nun wollen wir erst mal warten, ob er sich bewährt. Weil er hat ja jetzt richtig daneben gehauen. Das könnte ja wieder passieren. Nein, sofort Ring an, Erbberechtigung. Du gehörst dazu und hast vollen Zugang zu allen Ressourcen von mir, dem Vater und von der Familie. Es ist so befreiend, so kraftvoll, diese zugesprochene Identität. Du Freude. Und es ist wichtig zu feiern. Und wenn es hier um Scham geht, dann sind meistens nur ein paar wenige involviert, die da Bescheid wissen, wo man sagt, mit denen hat man Dinge geteilt. Feiert doch in dieser kleinen Runde einmal, wenn ihr merkt, Mensch, neuen Schritt gegangen, Identität in Anspruch genommen, Scham in Würde verwandeln lassen. Stoßt mal an. Und vielleicht feiert ihr auch ein Fest und ladet ein paar Leute ein, die nicht eingeweiht sind. Sagt einfach, ich möchte ein Fest der Freude feiern. Ich glaube, wir müssen mehr feiern. Mehr feiern, um die Dinge auch wirklich zu verstoffwechseln. Jesus gibt uns eine neue Identität. Er spricht sie uns immer wieder zu. Und wir haben die Ehre, einander mit dieser Identität zu behandeln. Und beschämte Personen mit diesem würdevollen Mantel der Verschwiegenheit zu bekleiden. Und wenn wir von Schuld und Scham hören von jemandem, dann bitte ich uns, dass wir sehr verantwortlich damit umgehen, sehr würdevoll. Dass wir zurückkommen zu einer Integration, zu einer Zugehörigkeit, zu einem Miteinander, zu einer Wiederherstellung. Bei der Verwandlung von Schuld in Gerechtigkeit braucht es zwei Personen, Jesus und mich. Bei der Verwandlung von Scham in Würde braucht es drei. Und das haben wir uns eben miteinander angeguckt. Da braucht es zum einen Jesus,
stirbt am Kreuz und gibt uns eine neue Identität. Den Einzelnen, er kommt zurück und benennt die Sünden. Und dann braucht es die Gemeinde. Kleidet die Person mit würdevoller Verschwiegenheit, bekennt sich zu ihr als vollwertiger Teil der Gemeinde und gibt ihr eine Rolle und Würde, eine Aufgabe. Feiert sie. Ihr Lieben, ich muss einfach aber auch sagen, dass ich immer wieder höre, wenn Schuld und Scham da ist, dann sagen mir Leute, Gemeinde ist der letzte Ort, wo ich dann hingehen möchte. Das ist schmerzhaft. Das darf so nicht sein. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so ergangen. Ich denke, dass wir in Gemeinde zu lernen haben. Wie können wir Würde zurückgeben? Es ist nämlich oft das Gegenteil sogar der Fall, dass beschämte Personen sagen, sie kommen in Gemeinde und werden nur noch mehr beschämt. Kein Wunder, dass Leute da nicht in Gemeinde kommen, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn du das jetzt hörst, als jemand, der hier sitzt oder auch vor den Bildschirmen, dann möchte ich dir sagen, es tut uns leid. Dann bitte ich dich um Vergebung. Das ist nicht unser Herz. Da, wo das stattgefunden hat, so darf es nicht sein. Da werbe ich um dich und bitte dich, eine neue Chance zu geben, ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche mir, dass Scham in Würde verwandelt wird und dass wir es feiern können miteinander, dass wir diese Verwandlung erleben. Wenn es nicht geschieht, dann bleibt die Scham auf dem Leben von Menschen. Wenn wir Menschen das verweigern, dann bleibt die Scham, dann bleibt der Schmerz. Was meint ihr? Wir haben Gemeinde als ein Ort, wo Leute hinkommen, weil sie Vergebung und Würde empfangen. Was meint ihr? Was wäre es, wenn wir sagen, es ist normal, Leute, die leiden, die beschämt sind, die schuldig sind, die wissen, ich kann in Gemeinde kommen. Das wünsche ich mir, das ist mein Traum. Dass wir das auf keinen Fall durchstreichen, sondern dass wir sagen, das leben wir, das sind wir. Und das ist dann so herrlich. Und ich möchte das zum Abschluss nochmal in aller Klarheit sagen. Jesus selber ist für unsere Schuld gestorben. Er wurde zur Sünde. Und deshalb hat er die Macht, uns vollkommen zu vergeben. Vollkommen. Jesus ist aber auch für unsere Scham gestorben. Er wurde selbst bis ins tiefste Mark beschämt. Und deshalb hat er die Macht, unsere Scham in Würde zu verwandeln. Vollkommen. Und damit es auch zu dieser Entfaltung von Würde kommt in der Gemeinde, lasst uns einander doch entsprechend behandeln. Weil dann darf sich Jesu Herrlichkeit in uns und durch uns auswirken und strahlen. Ich möchte uns dafür gewinnen. Wir werden miteinander ein Lied singen. Das Lied heißt, komm heute zum Vater. Und da heißt es, ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Und das haben bestimmt viele, die sagen, ja, ist bei mir so. Dann ist die Einladung, komm, Jesus ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm heute zum Vater. Lass Bedauern und Fehler zurück. Warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Seine Freude lässt Sorgen vergehen. Aus der Asche wird Neues entstehen. Komm heute zum Vater. Jesus ruft dich. Und wenn wir das Lied jetzt singen, dann wünsche ich mir, dass wir das einfach in der Weise als eine Antwort machen können. Dass wir reagieren. Und wenn du merkst, da ist Vergebung nötig, komm heute zum Vater. Wenn du merkst, da ist Würde, die du brauchst, komm heute zum Vater. Wir singen das sehr betend jetzt miteinander. Mhm.